Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fotografie tut gut. Heute ist es mal wieder Zeit für meine Solo-Episode. Und ja, ich weiß, das ist lange her. Wann habe ich die letzte Solo-Episode gemacht? Es kam immer irgendwas dazwischen. Einmal war ich krank, dann hatten wir unsere nächsten 60 Minuten schon aufgenommen und wir haben dann gesagt, ja okay, nee, dann senden wir jetzt erstmal die, weil wir ja schon bei Instagram auch Stories gemacht haben, die gezeigt haben, was wir gerade machen, und dann wollten wir euch nicht noch eine Woche warten lassen und dann hat sich danach das wieder nicht ergeben und so weiter. Also, ich habe mich lange nicht mehr alleine zu Wort gemeldet und ja, heute ist es wieder soweit. Auf den Heiligen Samstag. So, ich bin zurück aus der Versenkung des Karnevals. Das fühlt sich jetzt komisch an, weil das schon einen Monat her ist. Rosenmontag war ja, glaube ich, am 16. Februar, 15. oder 16. Das heißt, diese ganz große Flut an Auftritten und jeden Tag woanders und so weiter ist vorbei. Aber ich habe ja schon mal in einer Podcast-Folge mit Falk zusammen erzählt, dass das erstaunlicherweise eigentlich so die stressärmste Zeit im Jahr ist, weil man so einen ganz klaren Masterplan hat. Prio 1 ist, neben den üblichen Dingen wie Familie und ordentlich schlafen und gesund bleiben und so weiter, aber so terminlich ist Prio 1 Auftritte spielen mit Cool und the Gang. Alles andere steht so ein bisschen hinten an und folgt dem so ein bisschen organisatorisch, sodass das so eine ganz klare Hauptfahrrichtung gibt. Und das ist für mich eigentlich immer total entspannt, abgesehen davon, dass wir dann mit der Band das machen, wofür wir ja Musiker geworden sind, nämlich Musik. Und nicht Leuten hinterher telefonieren, organisieren. Ich meine, Studioarbeit und so, Aufnahmen machen ist auch total super, Songwriting und so weiter. Aber naja, so der absolute Kern ist ja schon irgendwie dieses auf die Bühne gehen. Und das ist dann in der Zeit auch so präsent, dass alles andere auch da innerhalb der Band prioritär so ein bisschen nach hinten rutscht. Naja, dann fing der März an, beziehungsweise dann endete die Karnevalszeit. Und genau am Abend des letzten Karnevalstermins, der noch so anstand, dachte ich, irgendwas ist doch mit meinem Hals, der kratzt so ein bisschen. Vielleicht hört ihr es bis heute, ich habe mich immer noch nicht vollständig erholt. Naja, und dann lag ich ab dem nächsten Morgen erstmal so eine Woche lang flach, ein paar Tage Fieber gehabt und so weiter. Also da hat es mich dann richtig zerrissen. Jetzt kann man denken, oh Gott, der arme Kerl. Auf der anderen Seite, ich bin meinem Körper sehr dankbar, dass er das Timing so gewählt hat, diesen Infekt erst zuzulassen, als dann auch wirklich alles an Karnevalsterminen und Pflichtprogrammen und Dingen, die man unbedingt gerne machen wollte, durch war. Dann konnte ich ihm auch danach gut zugestehen, dass wir dann erstmal eine Pause einlegen. Von daher, ja, war ich dann auch direkt nach Karneval erstmal platt. Und deswegen kommt diese Sendung auch erst heute. Die letzten beiden Wochen waren ja 60 Minuten, davor war ich eigentlich nicht fähig aufzunehmen, weil meine Stimme so daneben war. Ja, das hätte ich keinem zumuten wollen, das Gehuste und Gekrächze. Genau. Ja, wo wir gerade bei Karneval sind, da muss ich jetzt nochmal kurz was anknüpfen. Und zwar, das fand ich sehr spannend, unser lieber Fotograf Johannes May, ich verlinke den auch nochmal, der hat auf der Zielgeraden des Karnevals neben seiner Leica Q3 auch noch jeden Tag eine analoge Kamera dabei gehabt. Das fand ich ganz spannend, denn wenn man jetzt so an das klassische Bühnenfotograf, Bandfotograf denkt, dann denkt man vielleicht nicht in erster Linie an eine Analogkamera. Erstens, gut, jetzt ist er mit der Q2, habe ich eben Q3 gesagt, mit der Q2 ist er jetzt sowieso nicht mit dem absoluten Endstufe-Autofokus-Monster auf diesem Planeten unterwegs, aber damit kommt er gut klar. Aber dann noch mit einer, ich sag euch mal, was war es? Es war eine Nikon 1135 AF2. Das ist so eine ganz kleine Autofokus-Point-and-Shoot-Kamera mit einem 35mm Blende 2.8 Objektiv dran. Und da hätte ich jetzt erstmal gedacht, okay, die ist alt, Point-and-Shoot-Kamera ist jetzt vielleicht nicht mit dem, auch damals für so analoge Kompaktknipsen jetzt vielleicht nicht das Autofokus-Monster schlechthin und so weiter. Die klappt immer automatisch einen Blitz aus, also sobald es ihr zu dunkel wird, natürlich berücksichtigend, welche ISO der Film hat, der da drin ist, schnackt da oben dieser kleine Blitz aus dem Gehäuse raus und man kann es auch nicht unterdrücken, der fotografiert dann mit Blitz. Zumindest habe ich nicht gesehen, dass Johannes da eine Lösung für gefunden hätte, wie man der Kamera verbieten kann, den Blitz zu benutzen, wenn es unter eine bestimmte Verschlusszeit geht. Ist aber auch eigentlich egal, weil das natürlich auch einen total eigenen Vibe mitgebracht hat. So dieser Blitz, der quasi direkt über dem Objektiv nach vorne blitzt, das hatte so eine ganz eigene, Retro-Anmutung irgendwie dadurch. Und ich war echt überrascht, was diese Bilder für einen Vibe mitgebracht haben. Jetzt ist, wenn ihr die Bilder von Johannes kennt, ansonsten, ich verlinke euch auch mal mein Profil, fast alle Bilder, die ihr da seht, sind von Johannes. Wenn ihr das seht, der hat sowieso schon eine sehr analog anmutende Retro-Art, irgendwie mit seinen Bildern umzugehen. Sehr viel so Schwarztöne ausgeblendet und die ganzen hellen Weißstufen sozusagen, Bild auch irgendwie gefadet, also alles so ein bisschen blass. Die Farben so ein bisschen analog verschoben, so viel Spiel mit matschigen Lichtern und Mistfiltern und so weiter. Also man würde jetzt nicht im ersten Moment denken, ja gut, wenn der jetzt analog fotografiert, ist es doch nochmal was ganz anderes. Aber doch, es ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Und gerade so diese Spannung zu sehen, was er da fotografiert hat und wie so die Belichtungen am Ende ausgegangen sind und was der Film mit seinen Farben dann in so einem Bühnenlicht-Setting irgendwie noch so veranstaltet. Das ist schon ganz interessant. Also schaut gerne mal bei michaeld.music rein. Wie gesagt, ich verlinke euch das auch nochmal hier bei Instagram unter dem Post zur Folge. Dann könnt ihr mal reinschauen. Und da gibt es auch einen Beitrag, der nur mit den Analogbildern von Johannes gespickt ist. Das ist ganz interessant, was das dann doch nochmal für einen Vibe mitbringt. Also analoge Bühnenfotografie, auf jeden Fall Daumen hoch dafür, wenn man sich das traut und wenn man das ertragen kann, nach dem Foto vielleicht nicht 2-3 Mal noch mehr auszulösen, um sicher zu sein, dass das drauf ist, was man wollte. Und wenn man damit leben kann, dass das halt ein paar Tage dauert. Wobei ich auch da überrascht war, Johannes hat mir erzählt, er hat morgens die Bilder zum Entwickeln gebracht und hatte am gleichen Tag nachmittags schon den kompletten Link mit den Scans. Und das war jetzt nicht nur ein Film, sondern ich glaube 5. 3-mal schwarz-weiß und 2-mal Farbe oder so. Oder 1-mal Farbe. Auf jeden Fall, es waren mehrere Filme, 3, 4, 5 Filme. Und die waren ratzfatz entwickelt und gescannt. Also, wenn man es drauf anlegt, muss man nicht viel länger warten als mit der Digitalkamera. Das ist schon ganz spannend. Ja, das wollte ich euch einfach mal als Story mitbringen, weil ich ja auch weiß, dass von euch einige der analogen Fotografie sehr zugetan sind und andere vielleicht auch der Bühnenfotografie und wieder andere dann vielleicht sagen würden, aber im so Konzertmodus bei wenig Licht und komischem Licht und Gegenlicht dann irgendwie mit so einer alten Analogkamera unterwegs zu sein, bei der man auch nicht mal auf die Belichtung so richtig viel Einfluss hat und wenn man zu weit weg steht, dann blitzt der Blitz zwar, aber trifft ja gar nicht das, was man fotografieren will und so weiter. Aber offensichtlich funktioniert es irgendwie schon. Die Bilder haben so einen ganz nahbaren Vibe irgendwie. Also wirklich sehr schön geworden. Schaut mal rein. So, was kam denn da danach? Jetzt führe ich euch mal mit rüber. Danach, in den letzten 4 Wochen, war da natürlich neben der Tatsache, dass ich krank war, auch noch, dass Melanie, also meine Frau, ihren Frozen-Joghurt-Laden wieder aufgemacht hat. Den Yomaro in Düsseldorf-Benrath. Und da war natürlich auch super viel zu tun. Wir waren eigentlich jeden Tag unterwegs, haben Sachen besorgt, den Laden geschrubbt, die Maschine wieder in Betrieb genommen, also die Eismaschinen, um genau zu sein, 2 Stück. Neues Buchungssystem wurde eingeführt und so weiter. Also da war auch unfassbar viel los. Und gleichzeitig hatte jetzt gerade diese Woche noch meine Tochter Geburtstag. Deswegen nehme ich auch erst heute am Samstag auf, weil gestern noch Kindergeburtstag war. Und als ich dann um 8:45 die Kinder im Bett hatte, nach dieser Geburtstagsparty. Ja, ich weiß nicht, wer Kinder im kindergeburtstagstauglichen Alter hat, der weiß, wie man sich nach 3 Stunden mit, in dem Fall 17 Mädels insgesamt, wie man sich da fühlt, da war auch an Aufnehmen nicht mehr zu denken. Aber hey, so auf den Samstag geht's ja auch. So viel zum Lebensupdate von mir, dass ihr mal so ein bisschen wisst, was hier abgegangen ist, was hier gerade abgeht. Ich habe letztens noch, das kann ich vielleicht noch nachschieben, 2 liebe Menschen getroffen, die auch im Fotografie-to-gut-Freundeskreis sind und die haben mich gefragt, und wie geht's dir so, wie geht's so deinem Stress? Und da habe ich noch mit halbwegs stolzer Brust gesagt, so ja, ist viel los, aber Stress ist voll im Griff. Jetzt mit dem Rückblick auf genau die letzte Woche, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Da habe ich es vielleicht nicht ganz im Griff gehabt, weil einerseits jetzt auch so das Bandleben wieder anfährt und dann eben super viele Termine sowohl mit dem Frozen Joghurt Laden als auch bandtechnisch, also nicht nur mit Cool and the Gang, sondern auch noch mit einer anderen Band war und dann eben Kindergeburtstagsvorbereitungen. Und Leonie hatte halt am Dienstag wirklich Geburtstag. Am Mittwoch kam die Familie vorbei. Gestern am Freitag, war der Kindergeburtstag. Naja, irgendwie war alles voll und die ganzen Sachen, die man gerne eigentlich so zwischen den ganzen Fixterminen so abarbeitet, die habe ich halt nicht abgearbeitet bekommen. Doch, ja. Und naja, das ist dann natürlich dann irgendwie da zu behaupten, so Stress ist gar kein Thema, im Moment habe ich total im Griff. War vielleicht dann letztes Wochenende, als ich das gesagt habe, ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber nach dieser Woche weiß ich auf jeden Fall wieder, an welcher Stelle ich den Schraubschlüssel ansetzen muss. Die nächsten Wochen sehen auch wieder deutlich entspannter aus, zum Glück. So, und jetzt habe ich euch noch ein Thema mitgebracht, das habe ich ja schon angekündigt und das ist schon eine Weile her, dass ich das angekündigt habe. Und zwar waren wir ja im Pace Museum mit 60 Minuten, also Falk und ich. Und da hat Falk mich ja schon auf der Hinfahrt und so ein bisschen auch noch auf der Rückfahrt, also in zwei aufeinanderfolgenden Fotografie to gut folgen, so ein bisschen getriezt nach dem Motto, hier 365 Tage Projekt, man kann ja auch später anfangen und versuch's dann nochmal. Und ich glaube, das ist ja gerade für dich, ist das doch eigentlich ideal, wo du doch zuterminierter Stressmat bist. Und naja, ich habe mich erst noch so ein bisschen gewehrt, habe gesagt, oh nee, und jetzt noch so ein Ding anfangen und so weiter. Naja, und ein paar Tage später ist es dann passiert und ich habe mich einfach kopfüber reingestürzt. Deswegen wollte ich nochmal kurz mit euch in das Thema Daily-Fotos reingehen, 365-Tage-Projekte, was ich anders mache als früher, warum es früher gescheitert ist, glaube ich natürlich. Es ist ja immer so eine Frage, wie gut reflektiert man sich da selber, woran hat es am Ende wirklich gelegen. Aber naja, also ich habe schon zweimal, ich habe jetzt leider nicht nachgeguckt, in welchen Jahren genau, ich glaube es war 2024 oder sogar 2025, doch 2025 oder 2022 oder 2023, glaube ich, jeweils ein 365-Tage-Projekt gestartet. Das auch so richtig schön fein, wie es sich gehört, am 1.1. und mit dem Plan 365 Tage mit jeweils einem Foto in so eine zusammenhängende Form zu bringen und damit so ein bisschen die Geschichte des Jahres zu erzählen. Das war eigentlich grundsätzlich total schön. Aber woran ist es beim ersten Mal gescheitert? Und vielleicht ist der ein oder andere oder die ein oder andere hier unter euch, die auch denkt, oder der auch denkt, jetzt so ein Projekt mitmachen, total cool. Und ich bringe euch mal mit, warum es bei mir nicht geklappt hat, damit ihr vielleicht von Anfang an prüfen könnt, okay, könnte das ein Punkt sein, an dem es bei mir dann, abgesehen von der ersten Woche Anfangseuphorie, wo es dann vielleicht haken kann und dann am Ende sogar zum Erliegen des Projekts kommen könnte, wie bei mir. Ob meine Lösung, die ich jetzt habe, am Ende final ist, das können wir dann nächstes Jahr besprechen, mal schauen. Aber ich habe beim ersten Mal gedacht, okay, du willst es irgendwie schön aufbereiten, du willst es geschickt da haben und habe mir auf meiner Webseite, die ich damals noch hatte, die besitze ich gar nicht mehr, die habe ich abgeschaltet und das gekündigt, hatte ich mir extra, also Michael Dahm Photography hieß die, glaube ich, und da hatte ich mir extra so einen Bereich für Projekte gemacht und eben auch für das 365-Tage-Projekt. Jetzt habe ich das Ganze bei Jimdo gemacht, wer das kennt, weiß wahrscheinlich gleich, was kommt, im Dolphin, also ist so ein sehr einfacher, aber sehr gut funktionierender Webseitenbaukasten. Und da habe ich mir eine Seite gemacht und habe für jede Woche eine Unterseite gemacht. Und dann habe ich da 7 Bilder untereinander reingestellt und zu jedem Bild so einen kurzen Satz geschrieben. Und das war so unglaublich viel Arbeit, dass ich irgendwann wochenlang meiner Zeit hinterherhing und es nicht mehr geschafft hat, die Bilder hochzuladen, weil das jedes Mal damit verbunden war, eine neue Seite aufzumachen. Da muss man, oder eine Seite zu duplizieren, die man schon mal gemacht hat, die ganzen Inhalte löschen und das wieder auffüllen. Und das hat so lang gedauert und war so umständlich. Und jedes Mal, wenn man dann mal ein Hochformatbild hatte und kein Querformatbild oder so, fing man wieder an zu fummeln, weil das Layout nicht gepasst hat. Und dann passten die Texte irgendwie nicht und es sah alles komisch aus. Und dann hat man hier gebastelt und da gebastelt, um das irgendwie wieder in eine halbwegs ansehnliche Form zu bringen. Und wenn man dann mal den Punkt hat, dass man eine oder gar zwei Wochen komplett nachträglich hochladen muss, dann sitzt man halt stundenlang da. Und irgendwann kommt der Punkt, wenn man so ein halbes Jahr dabei ist, ich hatte einfach keine Kraft und keine Lust mehr, mich stundenlang in diese Webseite reinzuhängen und dann Bilder über Bilder nachträglich zu suchen und hochzuladen. Dann ist man im Lightroom-Katalog ewig unterwegs, filtert nach Aufnahmedatum, denkt nochmal darüber nach, was war denn nochmal an dem Tag? Ja, okay, das Bild passt. Dann stellt man fest, oh verdammt, an dem Tag habe ich gar kein Bild gemacht. Dann schaut man, habe ich denn wenigstens mit dem Handy ein Bild gemacht irgendwie. Also das war alles nix. Das kann ich so auf jeden Fall nicht empfehlen. Es war so kompliziert in dieser ganzen Upload-Strategie, dass ich schon beim Fotografieren gedacht habe, ja super, wann soll ich das hochladen? Also es hat sich irgendwann vom Upload-Prozess auf das Fotografieren übertragen, dass es nervt sozusagen. Und ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen härter dargestellt, als es sich damals angefühlt hat. Aber wenn das Gefühl ist, was dann eben ein paar Jahre später übrig bleibt, naja. Das Witzige ist, und das spricht natürlich trotzdem für so ein Projekt, dass ich bis heute ganz viele der Bilder, die ich damals gemacht und hochgeladen habe, immer noch vor Augen habe und immer noch weiß, was an dem Tag war. Eins der ersten Bilder war zum Beispiel aus dem Auto raus durch die von Regentropfen überzogene Windschutzscheibe auf das Kraftwerk im Bergheim Niederaußem, weil wir als Familie da bei unserem Sänger, der in Niederaußem wohnt, zu Besuch waren und da einen gemütlichen Nachmittag und Abend hatten. Und dann auf der Rückfahrt habe ich angehalten und habe eben aus dem Auto raus so ein Bild von diesem großen Kohlekraftwerk in Bergheim gemacht. Und ich könnte euch jetzt nicht sagen, was der 3. oder der 8. Januar, keine Ahnung, aber an den Tag kann ich mich deswegen noch total gut erinnern. Insofern, dafür ist es halt total schön. Aber ja, bringt halt nichts, wenn das am Ende so nervt, dass man es nicht weitermacht. Okay, dann habe ich ja, wie gesagt, noch einen zweiten Versuch gestartet. Habe mir gedacht, okay, diesen ganzen Webseitenquatsch, den mache ich nicht mehr. Das ist übrigens nicht despektierlich gemeint. Wenn ihr entweder Zeit habt oder einen guten Workflow oder eure Webseite beim Bearbeiten so liebt, dass das der Ort eurer Wahl ist, bitte macht es auf jeden Fall. Ne? Also lasst euch da jetzt von mir nicht abhalten. Ich erkläre jetzt nur, warum das für mich nicht gepasst hat. Das kann natürlich umgekehrt genauso sein, wenn euch jetzt in der zweiten Runde habe ich das bei Google Fotos gemacht, und wenn ihr bei Google Fotos totalen Stress habt, dann bleibt auf jeden Fall da davon. Ne? Es geht eher so darum, hinterfragt mal so, von welcher Seite ihr das angehen wollt und welche Lösung euch so am alltagstauglichsten vorkommt, damit es sich irgendwie gut einpasst in euer Leben. Denn es ist ja trotzdem irgendwie, man macht ja was, man braucht ein bisschen Zeit dafür. Man ist so ein bisschen in so einem Lieferding, das man sich ja damit selber auflegt. Deswegen schaut zu, dass das irgendwie so in den Alltag passt, dass es auch in stressigen Tagen reinpasst, ohne euch irgendwie total in den Stress zu schubsen oder zu nerven oder umständlich zu sein. Ja, zweite Runde, wie gesagt, habe ich bei Google Fotos angefangen. Riesenvorteil ist, man hat da so eine Galerieansicht, man lädt einfach ein Foto rein, das wird sowieso direkt nach Aufnahmedatum sortiert, das heißt, es ist immer das neueste Foto kommt zuletzt. Ich habe dann einfach alle 7 Tage so eine kleine Trennlinie reingezogen und einen kleinen Text reingeschrieben. Man kann also zu jedem Foto sowieso eine kleine Beschreibung schreiben, wenn man das möchte, und kann so kleine Textblöcke reinziehen zwischen die Fotos, und ich habe das dann immer als Wochentrenner benutzt und so ein kleines Wochenresümee geschrieben. Warum auch immer. Ich habe erst gedacht, das ist total cool. Hab dann aber festgestellt, dass eine Woche, das mag vielleicht auch bei einzelnen von euch anders sein, aber bei mir ist eine Woche irgendwie kein logischer Zeitraum. Ich arbeite viel am Wochenende, dadurch, dass ich dann Auftritte habe oder andere Termine mit Bands oder zum Fotografieren oder so, und habe dann in der Woche mal einen Tag frei und so. Deswegen ist das Wochenkonstrukt für mein Leben gar nicht so ein stark spürbares, weil sich das manchmal total verschiebt. Dadurch, wie die Termine so liegen und dadurch, dass jede Woche irgendwie anders ist. Ja, keine Ahnung. Im Nachhinein habe ich dann irgendwann gedacht, so ja, okay, irgendwie jetzt ein Wochenresümee zu schreiben, es fühlt sich irgendwie auch total käsig an, weil eigentlich ist heute nicht ein Abschnitt, um 7 Tage zu resümieren. Eigentlich fühlt sich das heute nicht richtig an. Aber egal, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Ansonsten war der Upload bei Google aber sehr einfach, und die Galerie sah direkt super aus, weil Google, das muss ich wirklich mal sagen, das ist wirklich schön gelöst, sehr einfach so eine, ich weiß nicht genau, wie das heißt, das hat glaube ich sogar einen Namen, der nimmt die Galerie so, dass er die Bilder so groß und klein skaliert, dass Hochformat, Querformat und so weiter, egal wie man das da reinlädt, dass es irgendwie in 1, 2, 3 Zeilen, dann 7 Bilder, trotzdem ansehnlich nebeneinander ist, ohne dass große Lücken sind, großer Beschnitt bei den Fotos auftritt durch die Darstellung. Also selbst in der Galerie an sich sieht das immer tipptopp aus. Das muss ich wirklich sagen, hat mir super gut gefallen und würde ich auch, glaube ich, für Fotogalerien, die ich irgendwem zeigen will, immer wieder auch ausprobieren und empfehlen, weil das wirklich gut funktioniert. Und die Oberfläche nimmt einem sehr viel Designarbeit ab, weil das einfach von Anfang an direkt irgendwie schön aussieht. Aber ich hatte von da aus so ein bisschen das Problem, dass ich nicht so eine richtige Interaktion aufbauen konnte. Also Ein paar andere Menschen, die zu der Zeit ihr 365-Tage-Projekt gemacht haben, waren dann auch bei Google Fotos. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich die angesteckt habe oder ob das sowieso irgendwie der Plan war. Das war insofern ganz cool, dass wenn man einmal dann die Galerie von denen anklickt, man dann immer selber ein Update bekommt. Hier, es gibt übrigens neue Fotos in der Galerie von Hans-Jürgen oder so. Ich habe jetzt irgendeinen Namen erfunden. War kein Hans-Jürgen dabei, zumindest keiner, den ich verfolgt habe. Und dann konnte man da draufklicken und die wurden einem dann auch in der Google Fotos App mit in der Übersicht angezeigt, die Galerien, denen man da gefolgt ist. Also eigentlich war das ganz cool, aber man konnte nicht kommentieren. Es wurde irgendwann so ein bisschen unübersichtlich, weil die Galerien groß waren und man immer scrollen musste. Und ja, darüber hat sich das dann auch so ein bisschen verloren, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, ich habe das jetzt bei Google liegen. Aber wie zeige ich das denn jetzt Menschen außerhalb? Wie kriege ich das zum Beispiel bei Instagram gezeigt oder bei wem auch immer? Da muss ich immer so einen Google-Link schicken. Dann klickt man da drauf. Aber irgendwie fühlte sich das an nach dem Motto, wer jetzt nicht zufällig die App benutzt, der wird Probleme haben, das zu verfolgen. Und ich hatte dann selber, obwohl ich die App benutzt habe, irgendwie auch Probleme, das bei anderen zu verfolgen, weil man, ich weiß es nicht genau, es fühlte sich so an, als müsste man schon wieder an einen extra Ort gehen für dieses Projekt, statt sich an den Orten rumzutreiben, an denen man sowieso immer ist. Und deswegen wahrscheinlich vor allen Dingen, und weil ich, naja, als Falk mich so ein bisschen geschubst hat in Richtung, mach doch nochmal so ein Daily-Projekt, habe ich ja direkt so ein bisschen abgewehrt und gesagt, ich habe da im Moment irgendwie, also im Moment ist sowieso alles so voll und jetzt noch so ein Projekt und dann muss ich wieder jeden Tag was machen. Ich weiß nicht. Und dann hat mich aber irgendwie doch die Idee dahinter gereizt und ich habe dann, glaube ich, am 4. Februar einfach angefangen und habe mir dafür einen Instagram-Account gemacht. Jetzt kann man sagen, okay, man hängt jetzt irgendwie sowieso die ganze Zeit da rum, ist schon wieder Meta und Instagram und der Algorithmus. Und ich habe in dem Moment einfach für mich beschlossen, es ist mir vollkommen egal, wie viel Reichweite das hat. Wenn keiner zuguckt, dann ist das halt der Ort, an dem ich die Bilder ablege. Aber wer zugucken will, der ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sowieso bei Instagram und dem kann ich einfach, dem kann ich folgen und die Person kann mir folgen. Und ich lade da einfach jeden Tag ein Foto hoch. Ich habe mir, um so ein bisschen Instagram-konform zu sein, denn das ist ja so ein bisschen das Schwierige, wir haben immer dieses Raster mit dem 4:5 Hochformat. Und ich habe mir einfach bei Lightroom eine Maske gebastelt im Druckenmodul. Das ist jetzt so ein bisschen nerdy für alle, die nicht Lightroom benutzen oder sich damit nicht so weit auseinandersetzen wollen. Vielleicht ein bisschen nervig. Ich erkläre es trotzdem kurz. Es gibt ja dieses Druckenmodul. Das ist nicht nur gut, um zu drucken, sondern man kann da drin auch sehr schön Layouts erstellen und kann sich zum Beispiel eine Vorlage basteln, die einfach das Format 4:5 hat. Und dann gibt man einen Bereich vor, in dem sich das Foto aufhalten kann und das Foto wird automatisch so eingepasst, dass es immer den maximalen Raum in diesem vorgegebenen Platz einnimmt. Das heißt, ein Querformatbild geht dann halt bis zu dem gesetzten Rahmen quer. Ein Hochformatbild geht bis zu dem gesetzten Rahmen in die Höhe. Und dann wird einfach nur der weiße Rand, ja, beim Querformatbild oben und unten größer automatisch oder der weiße Rand beim Hochformatbild rechts und links. Aber es ist immer so, dass das Bild maximal groß in einem 4:5 Passepartout sozusagen angezeigt wird. Dann habe ich unten noch so einen kleinen Schriftzug reingemacht und das Schöne ist, wenn ich jetzt ein Bild sehe, von dem ich denke, das will ich als Tagesfoto machen, dann vergebe ich einfach nur den Tag TheDailyDocD, also so heißt auch der Instagram-Kanal, weil meine Band mich ja Doc nennt und dann habe ich so ein bisschen bei Instagram geguckt, okay, was ist frei, TheDailyDoc war leider nicht frei, deswegen habe ich mich auf TheDailyDocD für Damen entschieden. Und habe dann diesen Namen auch einfach in den Rahmen reingepackt, damit wann immer ich das irgendwie woanders auch noch poste oder mal in meinem Instagram-Hauptaccount in die Story teile, dass direkt klar ist, okay, das gehört dazu. Und selbst wenn ich jetzt, das hatte ich auch mal überlegt, ob ich mal so entweder Best-of oder so eine Wochensammlung zum Durchswipen mal in den Hauptkanal auch mit rübernehme oder so, mal schauen. Aber dann ist trotzdem immer der Kontext klar, der Look ist immer der gleiche, wir haben diesen weißen Rahmen, da steht unten TheDailyDocD. Es ist schwer auszusprechen, stelle ich gerade fest. Das ist natürlich nicht so gut. Naja, egal. Und genau, in der Mitte ist eben das Foto, das vollkommen egal ist, welches Format es hat. Ich muss mich nicht mehr um die Vorschau bei Instagram kümmern. Ich muss es nur so hochladen, wie es ist. Und dann ist es halt da. Und wenn es ein Querformatbild ist, ist es halt relativ klein in der Darstellung bei Instagram. Aber es geht mir jetzt nicht darum, zu pixelpiepen und irgendwie den Eindruck eines 60x90 Ausdrucks an der Wand zu erzeugen. So, es geht ja nur um dieses tagebuchartige Dokumentieren. Also für mich ist das so eine Art Fototagebuch. Und manchmal ist das Foto, wenn ich an dem Tag nicht so viel Zeit bei den eigentlichen Highlights habe, ist das Foto so eine Art, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Erinnerungsanker. Und manchmal fotografiere ich dann halt einen Krokus. Und das erinnert mich aber dann daran, dass an dem Tag super Wetter war und Frühlingszeit und endlich mal wieder im Wald spazieren gehen und die Erkältung aus der Session so ein bisschen mit Waldluft bekämpfen und so weiter. Also manchmal ist das fotografierte Foto auch dann eher abstrakt zu dem, was der Tag eigentlich so an Inhalt für mich hatte, aber trotzdem habe ich da so eine Art Erinnerungsacker, so wie das Kraftwerk zu einem Besuch bei unserem Sänger in der Band und seiner Familie. Genau. Das macht die Sache super einfach, dass ich einfach da mit einem Klick in Lightroom sozusagen fertig bin. Und dadurch, dass ich immer einen Tag vergebe, finde ich die Bilder auch immer wieder. Die haben da natürlich auch irgendwie ein Sternchen oder nicht, ist aber auch eigentlich egal. Ich brauche nur nach diesem Text zu suchen, finde alle Bilder später nochmal in Lightroom wieder, wenn ich nochmal irgendwas damit machen will. Vielleicht am Ende des Jahres oder Projekts ein Fotobuch. Aber zu dem Thema Ende des Jahres, ich habe mich auch aktiv dagegen entschieden, das Ding 365-Tage-Projekt zu nennen. Ich hatte irgendwie rückblickend so ein bisschen das Gefühl, dass auch so dieses Konzept ein Jahr für mich nicht so bedeutsam immer ist. Natürlich haben wir Jahreszeiten, die jeden betreffen und große Feste, die einen betreffen, jährlich wiederholende Dinge wie Geburtstag und so weiter. Also es gibt ja immer wieder Sachen, die schon irgendwie so diesen Zeitraum des Jahres darstellen. Aber ich hatte irgendwie dieses Mal keine Lust, mich in dieses Gedankenkonstrukt, die Erde fliegt einmal um die Sonne, zeitlich mit reinziehen zu lassen, sondern ich wollte das so ein bisschen frei haben. Ich wollte einfach ein Tagebuch als Idee haben. Und ein Tagebuch hört man ja nicht zwangsläufig auf zu schreiben, wenn das Jahr rum ist. Oder andersrum, wenn man das Gefühl hat, ich habe jetzt auserzählt, das Tagebuch, dann muss ich nicht zwangsläufig nach Tag 256 noch 100 Tage weitermachen. Deswegen habe ich das Ganze einfach nur Daily-Projekt genannt und auch nicht mit Bild 1 von 365 angefangen, sondern das Bild wird immer nur mit dem Datum sozusagen ausgeliefert, an dem es aufgenommen wurde. Und damit bin ich total frei in der zeitlichen Erstreckung dieses Projekts und das befreit mich so ein bisschen. Denn ich habe auch Tage gehabt, an denen ich gedacht habe, okay, jetzt bist du irgendwie, jetzt hast du irgendwie gerade gar keine Kraft und du bist jetzt irgendwie bei Tag 98, aber jetzt kommen ja noch 167 Bilder. Das ist aber lang. Und diese Idee von Halbzeit auf der Zielgerade oder so, die wollte ich mir aktiv nehmen. Ich kenne das von mir, ich habe mit Melanie schon zweimal so einen 50-Kilometer-Marsch gemacht. Also da geht es dann darum, eine Strecke von roundabout 50 Kilometer, realistisch sind es immer knapp mehr, in 12 Stunden zu gehen, also zu wandern. Und was wir beide da festgestellt haben, ist, wenn man das Ziel auf sich zukommen sieht und weiß, okay, jetzt sind es noch 2 Kilometer, dann ist es extrem schwer, das Mindset aufrechtzuerhalten und zu sagen, ey komm, ich ziehe das jetzt durch. Und dann kommen so die Schmerzen ans Tageslicht und die Erschöpfung und der Körper meldet Alarm auf allen Ecken und Enden, weil man im Kopf einfach freischaltet, so dieses Gleiche ist geschafft, kannst jetzt langsam hier vom Gas gehen. Und das wollte ich auch vermeiden. Ich wollte nicht irgendwie das Gefühl haben, bei Tag 350 irgendwie zu sagen, hey, jetzt ist es ja bald geschafft, da kannst du die letzten 15 Tage ja jetzt eigentlich auch noch spannen oder mach jetzt noch irgendein Foto, dann bist du ja gleich fertig. Ob da jetzt das letzte Foto super ist oder nur so ein Platzhalter, das ist dann eigentlich auch egal. Das wollte ich auch verhindern. Ich wollte irgendwie kein Ende wissen von mir selber, bis zu dem Tag, an dem es soweit ist. Und deswegen, oder bis zu der, keine Ahnung, wahrscheinlich fühlt man das irgendwann so, ah ja, okay, jetzt ist so langsam die Luft raus, jetzt beende ich das in Ehren und dann mache ich einen Haken dran und mache was anderes oder mache es halt nicht mehr. Und deswegen habe ich mir eben dieses Mal keine klare 365 Tage Zeitskala ausgesucht, sondern das einfach freigelassen. Ja, jetzt habe ich natürlich bei mir selber auch noch so ein paar Haken gefunden. Mal schauen, was damit wird, aber die bringe ich euch jetzt auch noch mit so als Gedanke. Einerseits weiß ich natürlich bis heute nicht hundertprozentig. Ich glaube, dass ich ein reflektierter Mensch bin, aber ich kann nicht absolut sicher sagen, ist wirklich dieses ganze Upload-Ding und wo lade ich es hin, meine Blockade gewesen? Oder ist es irgendwas anderes? Ich habe auch zum Beispiel Tage gehabt, und da werde ich mich jetzt nochmal intensiv drauf prüfen müssen, an denen mir die Lust am Fotografieren auf alles außer das Daily-Projekt, was ich damals gemacht habe, vergangen ist, über das Daily-Projekt. Also ich habe quasi gedacht, ich mache ein Foto und wenn ich das Foto des Tages irgendwie habe oder irgendwas habe, von dem ich denke, das würde als Foto des Tages taugen, dann ist danach mein Kopf in so ein, okay, dann Fotografie für heute vorbei, Modus gegangen. Und ich fand es dann total schwer, in Gelegenheiten, in denen man sonst auch gerne fotografiert, irgendwie nicht in diesem, ja, aber ist ja fürs Daily-Projekt oder aber passt ja nicht zum Daily-Projekt, so diese Gedanken abzulegen. Ich bin mal gespannt, werde das auf jeden Fall mal beobachten, vielleicht auch irgendwann demnächst nochmal ein Feedback zu geben. Vielleicht mal mit Falk zusammen, mal gucken. Ich muss den mal fragen, was er so da hat. Gebt da gerne auch mal eure Gedanken zu rein, wie das so bei euch ist. Aber ich habe das jetzt schon bei beiden bisherigen Projekten bemerkt, dass ich, wenn ich nicht aufpasse, in so einer Art Projekt-externer Lethargie verfalle und dann nur im Daily 365-Tage-Modus irgendwie noch Lust hatte zu fotografieren und dazwischen so ein bisschen abgeschaltet habe. Erzählt gerne mal, wie das, wenn ihr das schon mal probiert habt, bei euch war oder ob ihr das kennt in anderen Zusammenhängen vielleicht. Ja, vielleicht ist aber auch gar nicht das Upload- und Zeigen-Ding damals das Problem gewesen, sondern auch schon das Auswahlthema bei Lightroom. Bisher muss ich sagen, jetzt bin ich halt, heute ist der 14. März, also 28 Tage plus 10, 38 Tage im Daily-Projekt drin. Bisher macht mir das überhaupt nichts aus, aber ich weiß auch, dass meine bisherigen Klemmpunkte erst später im Projekt aufgetreten sind. Also da kann ich jetzt noch kein vergleichendes Resümee zu ziehen, so, oh, dieses Mal geht's viel besser als sonst, aber bisher fühlt sich's gut an. Da muss ich aber, ja, euch später mal erzählen, wie es da so weiterläuft. Da könnt ihr auch mal erzählen, was, wenn ihr schon mal so ein Projekt hattet, was war so für euch der Punkt, der am schwierigsten zu bewerkstelligen war? Und was ist euch total leicht gefallen? Wo musstet ihr überhaupt nicht drüber nachdenken? Und an welchem Punkt musstet ihr euch ab und zu mal selber so ein bisschen einen Tritt verpassen, damit ihr es macht? Das würde mich mal interessieren. Also bei mir war es damals immer so, wenn die Auswahl, wenn ich zu viele Tage nachzuholen hatte, dann wurde die Auswahl auch zunehmend schwerer. Also so eine Woche überblicken ging eigentlich noch ganz gut, aber alles, was über eine Woche hinausging, fühlte sich irgendwie mühselig an, sich darum zu kümmern, okay, welches Bild nehme ich denn jetzt für den Tag vor 10 Tagen oder sowas. Da wurde es dann immer so ein bisschen anstrengend. Wie gesagt, bisher habe ich das noch nicht gehabt. Bisher bin ich auch eigentlich immer so alle 1, 2, 3 Tage am Start. Aber naja, mal schauen, was da noch kommt. Wie gesagt, erzähle ich euch dann irgendwann in 3, 4 Monaten nochmal drüber, so wie der Status da ist. Und ich habe mir ein Beinchen gestellt, sehenden Auges und auch schon in der Konzeptionsphase darum wissend, aber noch nicht so ganz der Lösung gefunden habend. Und zwar habe ich mir natürlich über diese Lightroom-Druckmodul-Funktion ein bisschen die Möglichkeit genommen, im Urlaub, wenn ich ohne Rechner unterwegs bin, mein Daily-Projekt hochzuladen. Ich muss mal schauen, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, am Handy einfach sozusagen diesen Druckrahmen leer auszudrucken und dann das Bild eben in der App irgendwie darüber zu legen. Wenn ihr da Tipps habt, gerne her damit. Ich habe bisher noch nichts so richtig gefunden, was irgendwie in der Bedienbarkeit so ist, dass ich mir denke, ja gut, damit wird es kein Problem. Also ich habe auch noch nicht irgendwie die Möglichkeit gefunden, diese Lightroom-Druckvorlage irgendwie anderweitig einzusetzen mobil. Also weder im Lightroom Mobile noch irgendwie Adobe Express oder so, was ja so eine Internetanwendung ist. Muss ich mal schauen. Vielleicht geht es auch irgendwie damit. Aber ja, das wird noch ein spannender Punkt, wie das wird, wenn ich mal unterwegs bin und keinen Rechner dabei habe. Ansonsten gucke ich da aber optimistisch in die Zukunft, dass es diesmal ganz gut läuft, weil eben dieser Upload bei Instagram und die Möglichkeit, da sehr schnell alle zu erreichen und auch mit dem Profil, über das ich das Projekt mache, anderen zu folgen, dahinterher zu kommen und zu sehen, was die machen. Ja, mal schauen. Und noch ein Kniff war, denn habe ich auch Falks eindringlicher Mahnung mit zu verdanken. Ich hatte es zu dem Zeitpunkt so halb verstanden, aber sein Ausspruch, ein Rucksack ist ein Fotoverhinderungstool, das hat mich so im positivsten Sinne getriggert, dass ich jetzt wieder meine Umhängetasche dabei habe. Die habe ich ja letztes Jahr, ach ja, dann weiß ich auch, dass das letztes Jahr war mit dem Daily-Projekt, oder? Ja, ich glaube schon. Die habe ich ja weggelassen, nachdem ich einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule akut hatte und dann gemerkt habe, dass so eine diagonal getragene Tasche, die zugegebenermaßen auch ziemlich überfüllt war, mir dann nicht gut tut, was die Wirbelsäulenbelastung anbelangt. habe ich auf den Rucksack gewechselt und das war wirklich so für die tägliche Fotografie ein ganz schöner Bremser, weil den absetzen und dann hatte ich die Kamera, das ist kein Fotorucksack, sondern so ein normaler Wander-Alltagsrucksack und da war die Kamera in so einem Einschlagtuch drin, aber bis man die da rausgefummelt hat, ja, hat man dann halt relativ schnell, oder ich habe das dann relativ schnell nicht mehr gemacht. Witzigerweise habe ich auch von ganz vielen von euch, nachdem wir darüber gesprochen hatten, über dieses Thema Fotoverhinderungstool, habe ich von unglaublich vielen von euch vergleichbare Rückmeldungen bekommen. So nach dem Motto, ja, ging mir auch so und ich habe das jetzt auch so und so gelöst, damit eben dieses Problem nicht entsteht, dass ich die Kamera nicht mehr raushole, weil es zu umständlich ist, dran zu kommen. Fand ich sehr witzig. Ja, ich bin jetzt wieder mobil. Ich habe einerseits diese Umhängetasche und wenn ich mit dem Rad unterwegs bin oder gerade keinen Bock auf einen Gurt habe, habe ich dafür meine alte Cozy Speed Camslinger wieder aus dem Schrank geholt. Die habe ich schon super lange, ich glaube 6-7 Jahre oder sowas. Und ja, die war mir eigentlich immer ein treuer Begleiter. Ich habe sie aber jetzt irgendwie eine Zeit lang nicht benutzt. Ich weiß gar nicht so recht warum, aber jetzt gerade im Sommer, wenn es wärmer wird und man vielleicht nicht Lust hat, immer so eine Tasche über die Schulter zu tragen, kann ich mir sehr gut vorstellen, die Kamera dann einfach wieder in diese Hüfttasche zu packen. Denn die ist einfach immer, griffbereit. Das Einzige, was nervt, ist, wenn man durch die Stadt geht und sich immer mal wieder irgendwo hinsetzen will, dann muss man die immer abschnallen und dran schnallen. Das geht mit so einer Umhängetasche ein bisschen schneller als mit so einem Gürtel, den man zuklipsen muss und der auch relativ stramm sitzen muss, damit die Tasche nicht nervig rumbommelt, sondern wirklich auch sitzt, wie sie sitzen soll. Aber abgesehen davon ist das, glaube ich, eine gute Kombination. Und da wurde ich auch letztens noch drauf hingewiesen, vielen Dank für den Tipp. So ein Peak Design Capture Clip ist sonst für einen Rucksack, wenn man mal viel Gepäck mitnehmen will und das irgendwie rückenschonend verteilen will, eine super Möglichkeit, um die Kamera, wenn da jetzt nicht gerade ein riesenschweres Objektiv dran ist, griffbereit irgendwie an sich zu montieren. Man hat die Hände frei und die Kamera ist nur ein Knopfdruck vom Fotografieren entfernt. Das sind diese, also wer das nicht kennt, das sind so Clips, die kann man an Gürtel oder an Rucksackgurt anschrauben, die sitzen sehr fest und an die Kamera kommt unten so ein kleines Gegenstück, so eine viereckige Platte, die so dieses typische AK-Swiss-Format hat. Und die kann man dann in diesen Clip, den man an den Rucksack gemacht hat oder an den Gürtel einfach einhängen und da ist sie dann auch mit einem Druckknopf und sogar einer Arretierungsschraube, wenn man möchte, gegen Rausfallen gesichert. Das ist schon sehr zuverlässig, würde ich sagen. Ich habe bisher noch nicht einmal das Gefühl gehabt, oh, jetzt wäre sie mir fast runtergefallen. Und trotzdem hat man sie sofort griffbereit. Das wäre vielleicht auch noch so ein Tipp für Rucksack plus Kamera, ohne dass man dann irgendwie Rucksack plus Hüfttasche irgendwie dabei haben will. Damit geht es auch ganz gut. Das wiederum wäre für mich aber nichts, um den ganzen Tag spazieren zu gehen, um ein Foto zu machen, weil dann baumelt die Kamera mir die ganze Zeit irgendwie im Brustbereich rum, ohne dass ich sie jetzt irgendwie regelmäßig brauche. Ich glaube dann so für, ich gehe shoppen und möchte die Kamera dabei haben, um eventuell ein Foto zu machen, wäre mir das mit dem Clip dann doch zu nervig, da würde ich dann doch die Umhängetasche nehmen. Oder eine Gürteltasche, wenn ich keine Lust auf Umhängetasche habe. So, viele Themen. Krank aus der Karnevalssaison, analoges Fotografieren auf der Bühne, Daily-Projekte mit ihrem Für und Wider und ihren, wie man sie nennt, wie man sie durchführt, wo man die Bilder hochlädt, wie man sie auswählt. Ja, ganz viele Themen. Sehr gerne erzählt mir mal, wie es bei euch so ist, wenn ihr ein Daily-Projekt macht. Wie macht ihr das? Wie habt ihr dafür gesorgt, dass ihr das lange durchhalten könnt? Ich kenne auch mittlerweile den einen oder anderen von euch, der das mehrere Jahre am Stück durchgezogen hat. Sehr beeindruckend und ja, erzählt gerne mal, wie ihr das so für euch organisiert habt, um eben nicht irgendwann in so eine Arbeitsstaufalle zu geraten, die euch das Projekt vielleicht sogar, wie bei mir, kostet. Oder zumindest die Finalisierung des Projekts, so wie es mal ursprünglich geplant war. Ist ja trotzdem kein schlechtes Projekt, wenn man es nach der Hälfte aufhört. Aber es fühlt sich natürlich immer so ein bisschen an nach, ach verdammt, der Plan ist nicht aufgegangen. Und vielleicht ist es ja noch schöner, wenn man das Gefühl hat, der Plan ist am Ende aufgegangen. Ich wünsche euch erstmal ein ganz schönes Wochenende. Freue mich schon auf übernächste Woche. Da geht es nämlich mit Falk wieder auf 60 Minuten. Wohin, verrate ich noch nicht. Wissen wir, glaube ich, auch selber noch nicht so hundertprozentig. Aber lasst euch überraschen. Wir lassen uns auch überraschen. Bleibt gesund und munter. Kommt gut durch diesen wunderschönen Frühling. Heute ist er kalt und nass, aber er hat uns ja schon mit vielen Sonnenstunden verwöhnt. Und da gibt es auch bestimmt demnächst wieder welche. Macht's gut. Bis ganz bald. Liebe Grüße. Ciao, ciao.